Hoy aquí estamos con el programa de Bilingual de Radio Dreieckland en cooperación con la agencia Pulsar en Rio de Janeiro.
Hallo alle zusammen, wir sind hier im zweisprachigen Programm Bilingual am 29. Mai 2013 bei Radio Dreieckland und außerdem bei Pulsar Brasil in Rio.
Y tenemos muchos...
Oi,
bom dia!
E aqui no Brasil, na agência Pulsar, pulsarbrasil.org. Eu sou a Lívia Duarte.
Hallo und einen guten Morgen aus Rio von Lívia Duarte, der agência Pulsar und Nils Brock, heute wieder als Übersetzer.
Und hier in Freiburg sitzen vier Menschen im Studio. Ich bin Fabian und bin hier bei Radio Dreieckland. Freier Journalist und arbeite hier in der aktuellen Redaktion.
Außerdem ist die Maike mit dabei. Eu sou a Maike. Também trabalho aqui na Rádio Dreieckland. E temos mais duas pessoas hoje. Bem-vindas.
Sou Edel Moraes, da região norte do Brasil, da Amazônia, do Marajó. Sou ribeirinha, extrativista. Bom dia a todos os ouvintes.
Sou José Ivanildo, também lá do Marajó, de Gurupá, lá nas florestas, à margem dos rios. Estou no Conselho Nacional das Populações Extrativistas e no intercâmbio agora do ASA, né? Nessa modalidade de 2013. E é uma satisfação estar aqui na Rádio Comunitária, né? Falando com nossos irmãos aqui da Alemanha e também do Brasil, conectado aí na agência.
Also wir haben zwei Gäste hier, es ist Edel und José Vanildo, die kommen beide aus der Amazonasregion in Brasilien und sind dort in diesem nationalen Rat der Extrativistas, also der Menschen, die von den Ressourcen des Waldes und des Wassers leben und sind hier in dem ASA-Programm und freuen sich sehr, im Radio heute hier dabei zu sein. Bom, temos muita gente que também é muito interessante de falar com tantas pessoas, mas temos um tema também, porque podemos falar de muitos temas, mas queremos fazer um enfoque em um tema mais especial. Lívia, você pode apresentar o tema de hoje?
Am besten noch mal kurz vorher übersetzen, nicht vergessen.
Also, ja, genau, unsere
Fabian
deutschen Hörerinnen
gesagt,
und Hörer.
Ich mache das gleich mal. Wir haben viele spannende Leute im Studio, aber die Idee ist natürlich auch... Echo mal ein bisschen verrückt, aber... Wir haben viele Leute im Studio heute, aber wir haben natürlich auch ein spezielles Thema und Lívia wird uns das jetzt vorstellen.
Bom, o tema hoje também tem a ver com as presenças nos estúdios no Brasil e na Alemanha. O Nils pode traduzindo para ficar mais fácil.
Ok, also wir haben als Thema heute Agroökologie in Brasilien und in Deutschland.
O tema hoje são os alimentos orgânicos ou agroecológicos. A gente vai explorar a diferença entre esses dois nomes de alimentos saudáveis e também falar um pouco sobre a realidade dessa produção no Brasil, nos vários lugares do Brasil e na Alemanha, onde está em Freiburg o Garden Coop, e que a Maike e o Fabian podem falar muito bem.
Also, das Thema heute wird sein... Agroökologie und biologischer Landbau, was sind da die Unterschiede? Wir werden uns hier ein bisschen in Brasilien umhören, was es für Initiativen gibt und in Freiburg von Garten Coop sprechen, wo sich Maike und Fabian sicher ganz gut auskennen.
Genau, und unsere beiden Gäste kommen auch aus einem landwirtschaftlichen Kontext, wo sehr viel auch angebaut wird. Und ich denke, es ist sehr interessant, auch ihre Perspektive damit einzubringen, die sich schon sehr stark von unserer produktionsorientierten, also eigentlich Landwirtschaft, wo wir wirklich Ackerbau betreiben, unterscheidet.
E vocês dois aqui, o José Ivanildo e a Edel também, têm contexto em que cultivam coisas para comer, mas não tem esse foco em comercializar isso, mas mais em, pronto, e, sei lá...
Autoconsumo.
Autoconsumo. Obrigada.
É autoconsumo. E também o projeto de Edel e Vanilo aqui é ver como as produções, as maneiras de produção funcionam aqui, não no Freiburg. Talvez nos dão no começo uma pequena introdução de que descobriram agora como jazz, como é a produção orgânica aqui mesmo em comparação com o Brasil, depois da tradução.
Vielleicht ziehen wir jetzt erstmal eine kurze, machen wir erstmal einen kurzen Vergleich zwischen der Produktion hier und dort.
É, o nosso projeto, vou falar pelo nome, né, pra gente poder fazer a inscrição. Nosso projeto é produção, é, iniciativas regionais, locais e regionais de produção agroflorestais, com enfoque em Alemanha e Brasil, na Amazônia. E já se percebeu já há mais de 2 meses, já chegando a 2 meses de observações aqui na Alemanha, é um desafio enorme a questão da produção agroflorestal, a produção orgânica. Tu ter uma análise geral de uma região grande, como na Freiburg, né? É compreender todas as etapas. E é um mundo bem diferente do nosso lá da Amazônia, né? Mas os fundamentos são os mesmos, né? A busca da sustentabilidade econômica, local, a estabilidade econômica e a produção biológica, né? A produção sustentável que todos nós desejamos.
Also, die Welten sind natürlich verschieden, aber was wir alle wollen, sagt José Ivanildo, ist eine Nachhaltigkeit, also nachhaltig anzubauen. Und das Projekt, in dem sie arbeiten, da geht es vor allem um Vermarktung von lokalen Produkten.
Observo que tem um grupo de pessoas especiais aqui comprometidas em produzir, de ter uma produção biológica sustentável.
Es gibt hier eine Reihe von Leuten, die sich natürlich dahinter klemmen, hinter die ökologische Produktion. Ja.
E que também, igual ao Brasil, também tem as suas dificuldades, também tem os seus desafios na implementação dessa proposta.
Und natürlich gibt es Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieser Kompromittierung.
E a produção também aqui está relacionada à questão da terra, à questão da organização, da união, à questão da economia solidária entre pessoas.
Hier geht es halt Land und auch solidarische Ökonomie.
E Lívia, como é que você decidiu ou propôs este tema de agroecologia? Como é que tem relação você com este tema? Como é que ocorreu?
Die Frage geht jetzt an Lívia.
Und die ist, wie sie denn zu diesem Thema gekommen ist, für diese Sendung hier?
Bom, aqui na Agência Pulsar, a gente acompanha experiências de agroecologia no Brasil há alguns anos. E por isso eu conheci o movimento de famílias de agricultores e organizações da sociedade civil que trabalham com a agroecologia e a produção orgânica no Brasil. Na semana passada, eu estive no que a gente chamou de caravana agroecológica e foi uma visita a diversos municípios e diversas famílias de agricultores que trabalham com agroecologia. E também a gente viu os impactos de um modelo de desenvolvimento que dificultam a expansão desse modelo saudável de produção de alimentos. Por exemplo, a mineração, ou o agronegócio, os agrotóxicos, ou a construção de barragens para produção de energia elétrica.
Uhum. Also, Lívia ist erstmal grundsätzlich interessiert an dem Thema. Pulsar als Agentur begleitet den agroökologischen Anbau schon eine ganze Zeit. Hier in Brasilien gibt es viele Familien, aber auch NGOs, die den Anbau betreiben, unterstützen. Und letzte Woche war sie hier auch unterwegs mit einer sogenannten agroökologischen Karawane, Das ist die Idee gewesen, kleine Kooperativen und Produzenten zu besuchen, um zu schauen, wie sie anbauen und aber auch kennenzulernen, was sie behindert bei den Versuchen, ökologische Landwirtschaft zu machen. Also vor allem die großen agrotoxischen Monokulturanbauarten, der Bergbau etc.
E para completar, eu acho importante a gente tentar explicar que no Brasil existe uma diferença, os movimentos sociais tentam marcar uma diferença entre o que é orgânico e o que é agroecológico. O que é orgânico pode ou não ser agroecológico, porque o orgânico está bastante ligado aos selos de produção orgânica, como eu vi muito quando estive na Alemanha, mas não necessariamente foge, por exemplo, das monoculturas. Já a agroecologia tem um foco maior, primeiro na subsistência das famílias e depois na venda dos alimentos, inclusive porque isso é importante para a subsistência das famílias, mas também uma preocupação mais holística com uma ciência que valoriza os saberes tradicionais, a organização em movimentos sociais, organizações em cooperativas, em sindicatos, também até as questões de gênero, a igualdade de gênero é um debate importante nesse modelo de produção de alimentos. Então, tudo isso faz parte do que a gente chama de agroecologia.
Also, und wichtig ist, Livia, auch nochmal zu sagen, dass die sozialen Bewegungen sich in Brasilien auch sehr intensiv mit den Unterschieden auseinandersetzen, zwischen organisch, was heißt organisch und was heißt agroökologisch. Und organisch wird hier so aufgefasst, dass das vor allem eine Produktionsweise ist, die viel mit Gütesiegeln arbeitet, die aber sehr unentschieden ist, wenn es darum geht, ob man organisch auch monokulturell anbauen kann. Während die agroökologische Bewegung einen viel engeren Fokus darauf hat, zu sagen, die Subsistenz der Familien ist wichtig und es muss ein gerechter Verkauf von den Produkten geleistet werden. Und im agroökologischen Bereich wird deshalb auch viel mehr traditionelles Wissen beim Anbau einbezogen und es wird auch darüber nachgedacht, wie man sich organisiert, also als organische als agroökologische Kooperative, Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und auch einen Anbau und Verkauf von Nahrungsmitteln unter dem Gesichtspunkt Geschlechtergleichheit.
Aqui... Queria saber se os brasileiros aí no estúdio da Rádio Dreikland conheciam a história da agroecologia, se trabalham com isso na Amazônia, já que a agroecologia também valoriza a diferença de cada território. Então, na caravana da agroecologia em Minas Gerais, onde eu estava, o pessoal da Amazônia estava impressionado com as diferenças, o pessoal do Nordeste também, e haviam muitos debates sobre como lidar com a biodiversidade do Brasil e a mistura da biodiversidade com a produção de alimentos.
Und was Liu jetzt noch interessieren würde, wäre, ob dieses Thema Agroökologie im Amazonas auch schon eine wichtige Rolle spielt. Sie erinnert sich, die letzte Woche, als sie im Bundesstaat Minas Gerais unterwegs war, gab es eine Debatte darüber und sie haben festgestellt, dass sie sich nicht überall in Brasilien damit auseinandergesetzt hat. Auch im Nordosten gab es viel Interesse an dem Konzept Agroökologie. Deshalb die Frage an eure Gäste im Studio, wie sieht es aus in Amazonien?
Sim, aqui temos os dois brasileiros estão movendo a cabeça, falando, ah, sim, estou entendendo. Sim, Edel, você escreveu, notou algumas coisas.
Sim, Lívia, nós somos da Amazônia, nós somos, e particularmente somos de uma área, de um bioma, de um mega sistema agroecológico. Somos do meio da floresta. Então, somos de populações extrativistas, então, perfeitamente. E a nossa pesquisa, justamente aqui, é buscar compreender esse olhar, porque a nossa produção, da qual nós, enquanto segmento, que hoje eu estou como vice-presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, que representam mais de 2 milhões de pessoas no Brasil e na Amazônia, nós temos os nossos conceitos. E, no entanto, para o mercado, nós temos os grandes entraves, né, perante a um modelo imposto da certificação orgânica. E nós que vivemos e produzimos em um mega sistema agroecológico, onde a nossa produção é 100% orgânica e com produção diversificada.
Deixa eu ver se eu da alles mitgeschnitten habe. Ich habe, glaube, die Hälfte wieder vergessen. Also Erdo ist heute hier als Vizepräsidentin des Conselho Nacional de Extrativistas, also des Rates der Extraktivisten, die etwa 2 Millionen Leute vertritt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und sie befasst sich natürlich mit diesem ganzen Phänomen. Sie kommt aus dem Amazonas, was eine riesige Biodiversität und eine Vielfalt und ein funktionierendes Ökosystem eben darstellt. Und
Bom, Lívia, a minha formação é técnico em agroecologia, num projeto lá em Gurupá, na Casa Familiar Rural, onde teve 122 técnicos formados junto comigo de diversas turmas. A nossa agroecologia na floresta, ela tem uma característica própria, que é apelidado também de sistema agroflorestal. E tem uma diversidade, como o Éder já falou, totalmente orgânica. E não chega no supermercado com uma produção, com um preço, com um produto biológico. E acredito que os moldes da certificação, ela está muito pautada para um mercado diferente das florestas. E a sociedade legalizou algumas regras para acreditar que é biológico, e que eu questiono muitos casos. Acho que precisa de uma adaptação, de um selo específico a uma produção, tanto do ponto de vista ecológico, quanto tanto ecológico quanto os seus valores, aquilo que você citou aí, o respeito à diversidade, às culturas, às etnias, às maneiras de produzir. E a gente precisa adaptar um sistema de certificação para os biomas, para os modos de vida que essa sociedade desenvolve as suas práticas sustentáveis. Acho que um modelo padrão para o mundo.
Also es gibt im Wald natürlich der Wald hat eine ganz andere Charakteristik als der Anbau, den wir vielleicht in Deutschland hier so kennen. Da geht es um ein ein Zusammenspiel zwischen Wald und Anbau. Es ist komplett organisch, also biologisch, aber das kommt eben im Supermarkt überhaupt nicht an. Also da funktioniert dieses System mit den Siegeln, wie wir das aus dem Supermarkt vielleicht kennen, in dieser zivilisierten, in Anführungsstrichen, Welt, funktioniert eben so nicht. Weil, und da müsste man ansetzen, sagt Ivan Neudu jetzt, da müsste man ein ganz neues System und eine ganz neue Wertschätzungssystem irgendwie einführen, dafür, um zu zeigen, was diese Produkte, die aus dem Wald kommen, wert sind. Also hier wird Biodiversität muss geschätzt werden. Die Ethnien hat er noch erwähnt, also alle diese Faktoren, die eben in diesem Lebensstil im Wald, den sie leben, da präsent sind.
Y sí, después de hablar, como si voltamos para este tema, también de punto de vista de Alemania, de perspectiva do Garten Coop, vamos ouvir uma música, como já estamos em casi 20 minutos no programa, vamos ouvir o Gilberto Gil com Oslo Doom e depois, acho que a Lívia nos vai comentar uma coisa da canção e vamos voltar com o nosso podcast.
Wir machen jetzt mal weiter mit Musik und danach kommen wir dann zu unserer Gartenkoop und vergleichen mal. Und Lívia hat vielleicht noch was zum Lied zu sagen.
Vai pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo pra ver a turma do Pelô, do Pelourinho, Pelourinha, Pelourão. Eu vou pra Oslo aprender um canto pra Xangô, que lá se chama Thor, o filho do trovão. Mais bonita do lugar, do pelourinho lourinho, da cabecinha lourinha, do coração igual ao nosso a palpitar.
Estamos de volta com Bilingual, com o podcast de Radio Dreieckland e Agência Pulsar em Brasil, em Rio.
Wir sind hier wieder zurück bei Bilingual, beim zweisprachigen Programm bei Radio Dreieckland und Pulsar Brasil am 29. Mai 2013.
Lívia, qual música estamos ouvindo?
A música que os ouvintes acabam de escutar conosco foi Olorum, uma música do Gilberto Gil, e é uma das primeiras músicas dele em Creative Commons. E eu escolhi essa música, bom, as músicas dos nossos programas estão em licença livre e isso tem tudo a ver com agroecologia, porque as sementes da agroecologia também são livres, elas não devem ser comercializadas nem transgênicas, elas devem ser um produto para ser trocado e compartilhado pela humanidade.
Also, die Musik, die wir heute ausgesucht haben von Gilberto Gil, Olorum, ist eines der ersten Stücke, das er aufgenommen hat unter der Lizenz Creative Commons, also ohne Copyrights, und passt eigentlich ganz gut zum Thema, denn genauso wie das Saatgut frei sein sollte von Patenten, sollte es bei der Musik auch sein.
Und das ist eigentlich ein ganz guter...
Eu gostaria de ouvir em cópia a cooperativa Orgânicos de Freiburg. Fabian, você pode explicar como funciona?
Und jetzt würden wir hier in Brasilien ganz gern was über Gartenkoop hören. Fabian, kannst du uns ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, ich glaube, die Beschreibung gerade von dem Saatgut und den Reglementierungen sozusagen, die es gibt, also sie sollen frei sein, das ist tatsächlich auch eine Diskussion, die es hier in Europa gibt. Also es gibt zum einen den Ansatz, Saatgut soll frei sein, überhaupt nicht registriert von nichts, das soll einfach getauscht werden wie eh und je. Und es gibt da schon auch fortschrittliche Bauernverbände, die sagen, naja, Saatgut, es ist schon nicht verkehrt, Saatgut auch irgendwie ein Stück weit zu klassifizieren und auch Qualität zu prüfen im Sinne von, gibt diese Sorte dann wirklich einen gewissen Ertrag und ist es keimfähig genug und so. Also das ist tatsächlich eine Diskussion, die auch hier in der fortschrittlichen landwirtschaftlichen Bewegung geführt wird. So ein bisschen diese Analogie zu Creative Commons. Creative Commons ist ja auch nicht Public Domain, ist ja auch nicht so, dass jeder damit alles machen kann, sondern du kannst die Sachen verwenden, wenn du darauf hinweist, wer sie produziert hat, wenn du nicht kommerziell bist. Da gibt es ja auch bestimmte Definitionen.
Aqui também na aqui na Europa a gente também tem esse debate dos sementes que são que sejam livres ou que sejam que se podem trocar e não sei o quê, ou patentear. E também tem associações fazendeiros ou o que era, que dizem que também faz sentido de controlar a um certo ponto, até um certo ponto, né? E também tem a ver com Creative Commons, que a gente falou agora, que não pertence ao público, mas tem certas restrições de usar, mas não é assim tão restrito como Copyright, por exemplo.
Und bei uns in der Gartenkorb gehen wir zum Beispiel nur, arbeiten wir nur mit samenfesten Sorten. Und wenn ich sage, bei uns in der Gartenkorb, dann vielleicht ganz kurz für die, die es gar nicht kennen. Die Gartenkorb ist ein Projekt mit mittlerweile 260 Mitgliedern, die 8 Hektar Land in Tunsel in der Nähe von Bad Krozingen hier bewirtschaften. Und wir machen das seit 2011, sind wir auf den Flächen und verteilen das Gemüse in Freiburg mit dem Fahrrad zum Beispiel. Ja, wir machen das in einer solidarischen Art und Weise. Das heißt, wir versuchen, die Mitglieder auch mit einzubeziehen und es gibt keinen Festbeitrag. Nicht jeder muss irgendwie einen bestimmten Mindestbeitrag bezahlen, sondern jeder kann so viel bezahlen, wie er oder sie will. Und das ist eben die Solidarität unter den Mitgliedern, dass eben Leute auch teilnehmen können, die wenig Geld haben. Und dann die Solidarität zwischen den Mitgliedern und dem Hof, die halt sagen, wir nehmen die Ernte ab, ohne dass wir da jetzt für die einzelne Tomate bezahlen.
Quando a gente fala da Gartenkorb, é uma associação que também consegue viver a economia solidária. Cada um e cada uma pode participar e dar o que tem, né? Ninguém é excluso por causa do dinheiro. Não é uma comercialização, mas é economia solidária. E são 8 hectares, 30 quilômetros ou 20 quilômetros de Freiburg, que são cultivados e os membros também também participam no processo de cultivo. Isso.
Und also wir können, das ist jetzt eine Form von Landwirtschaft, die weit über biologische Landwirtschaft normalerweise hinausgeht. Also es geht da nicht nur um irgendwelche Zertifikate oder um die Stempel, weil die brauchen wir im Endeffekt nicht. Man muss aber auch sagen, wir können diese Form von Landwirtschaft eigentlich nur machen, weil es schon diese Kämpfe von anderen Bäuerinnen und Bauern gab in den 70er Jahren, die damals eben die biologische Landwirtschaft vorangetrieben haben. Und ich glaube auch, das ist der Unterschied zwischen der biologischen Landwirtschaft hier und dieser Agroforestry in Brasilien oder auch in Portugal oder in Frankreich. Hier war diese Biolandwirtschaft in den 70er Jahren tatsächlich auch das Werk von Revolutionären, kann man so sagen. Also es waren Leute, die hatten wirklich Ideale und haben das auch gegen den großen Widerstand in der weiteren Bauernschaft durchgesetzt. Und natürlich, jetzt 40 Jahre später, kann man immer sagen, da ist gar nichts schiefgelaufen. Aber die Leute, die das gestartet haben damals, das waren wirklich Idealisten. Die würden sich vielleicht heute auch nicht mehr ihren Namen unter dieses Bio-Label setzen wollen, das die jetzt EG-Bio-Ordnung verkörpert.
Aquilo que a Gartenkorb faz é mais que orgânico, que você consegue comprar no mercado, na feira. Mas o Fabiano agora disse que só podemos fazer isso porque já haviam lutas ou movimentos revolucionários com a visão nos anos 70. Aí é que os fazendeiros lutaram para fazer essa diferença. E eles eram idealistas e ele acha que alguma pessoa que lutava naquela altura hoje não podia apoiar com bom consciência, com uma boa consciência esse selo que a gente tem agora na Europa, por exemplo.
Und vielleicht eine Sache noch. Es ist hier auch nicht so, dass es eine biologische Zertifizierung gäbe. Es gibt hier viele Anbauverbände, wie zum Beispiel Demeter oder Bioland oder Naturland, die für sich selbst Kriterien festlegen. Und hier in Freiburg ist der Biolandverband, also nicht in Freiburg direkt, aber im Breisgau ist dieser Biolandverband auch entstanden, in Eichstätten. Und das sind eben die Idealisten, die dort ihre eigenen Ziele festlegen, die auch weit über dieses EG-Bio hinausgehen. Und oftmals in Ländern Lateinamerikas, die ich kennengelernt habe, gibt's einfach nur eine Zertifizierung, die ist eben dafür da, zu kommerzialisieren, Geld zu machen.
E também tem certificações diferentes, já que na Alemanha, por exemplo, a gente tem o Bioland, o Demeter, que também tem critérios próprios e que são mais que aquele selo da União Europeia. E o Bioland, por exemplo, se fundou aqui nessa região. E essa é a diferença para a América Latina, onde só, ou pelo menos o Fabian viu isso, que lá só existe um tipo de selo.
Como é para a certificação de vocês? Só tem uma associação que pode dar a certificação? Tem vários?
Tem as certificadoras, né? Que, bom, geralmente não está nem na nossa região, no país está... geralmente na região do sul, e é muito caro fazer a certificação dos nossos produtos, que são originalmente biológicos. E essa certificação, ela também é individual, por produto. E a estratégia, na nossa realidade, só é possível pelo valor, pelo custo muito alto, através de uma associação, de um grupo. Com um número restrito também de pessoas, geralmente. Isso sai muito caro.
Die Zertifizierung für Edel geradeaus passiert nicht in der Region, sondern eher im Süden Brasiliens. Und das ist teuer, das zu zertifizieren zu lassen. Und außerdem hängt es vom jeweiligen Produkt ab. Und das ist ein Verband oder ein Verein, der...
Ja, der halt im Endeffekt gar nicht in Amazonien noch ist, der irgendwie von woanders rauskommt. Und vielleicht nur kurz, um zwei gleiche Zahlen zu haben. Also wir bezahlen, um unseren Betrieb, den gesamten Betrieb und alle Produkte zu zertifizieren, bezahlen wir von der Gartenkoop sowas wie 400 Euro im Jahr. Und sie bezahlen sowas wie 3.500 Euro pro Produkt in Brasilien.
Então a gente aqui paga 400 Euro para a certificação no ao ano.
Para todo o sítio.
Para todo o sítio. E lá, o que vocês disseram que eram 3 mil?
E lá são tipo 10 mil reais, não?
10 mil reais a empresa que solicitei cobrou para a Associação de Moradores de Mapuá por um produto. Se fossem vários produtos, esse preço ia mudar. E a associação só foi certificada com semente através de uma empresa que terceirizou o serviço e certificou a semente oleaginosa. Só que tem um problema. A associação só pode vender esse produto certificado se for para a própria empresa que pagou a certificação. Não pode comercializar com o mesmo produto, que é orgânico, ter reconhecimento como orgânico para um outro mercado. Não pode fazer.
Also, 10.000 reais, was jetzt für ein Produkt ao ano, é ao ano, 10.000 reais im Jahr. Und den Rest habe ich wieder nicht mitgeschrieben.
Ja, und im Endeffekt ist diese Organisation kommt dann hin und sagt, okay, wir zertifizieren euch dieses eine Produkt für dieses Jahr, ihr dürft dieses Produkt dann aber nur an uns verkaufen. Also sie sichern sich eigentlich von vornherein schon ein Monopol auf diese biologischen Produkte. Sie können es an niemandem anderen im Markt verkaufen. Und es ist, wie gesagt, nur ein Produkt fürs ganze Jahr. Vielleicht kann Livia, die ja auch in einer Organisation arbeitet, die sich mit Landwirtschaft und Problemen des ländlichen Raums auch beschäftigt, uns da mehr zu diesen Zertifizierungsverfahren oder zu den Ursprüngen da in Brasilien sagen.
Agora queremos ouvir a Lívia, que ela também trabalha com esse assunto de agricultura lá na fase, é?
É.
Pronto, parece.
Os amigos aí da Amazônia estão comentando. E você imagina que seria, por exemplo, certificar um sítio com uma agrofloresta. Eu visitei um sítio com uma agrofloresta na semana passada, que tinha mais de 100 variedades dentro de uma pequena propriedade. e eles tiram proveito e vendem alimentos de, sei lá, gente, como é que vai fazer a certificação disso? Então, também a gente vê muito debate sobre processos de autocertificação. Na lei de orgânicos, se eu não me engano, os agricultores familiares podem dizer na feira que seus produtos são orgânicos, mesmo sem um selo, mas isso ainda é insuficiente para garantir a valorização desses produtos no mercado, principalmente nas grandes cidades. Né?
Also, Livia kann das nur bestätigen, was die Kollegen aus dem Amazonas gesagt haben. Also sie ist auch keine Spezialistin für Zertifikate, aber trotzdem ganz klar, das ist hier ein Riesenproblem. Sie hat letzte Woche ein Projekt besucht, also Agrofloresta, also Anbau von Lebensmitteln in einem Wald, also eine Mischnutzung. Das sind 100 Hektar gewesen und da wurden 100 Hektar. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man dafür jedes Produkt 10.000 Reais zahlen müsste, um das kommerzialisieren zu können, macht das überhaupt keinen Sinn. Und es gibt zwar einige Gesetze, die es familiären Betrieben jetzt ermöglichen, auch ohne Siegel auf den Märkten Produkte zu verkaufen, die sich ökologisch nennen, aber das ist viel zu wenig trotzdem, um das gesamte Problem lösen zu können.
Além da questão da certificação, eu acho que tem outras coisas que talvez sejam mais importantes no caso do Brasil para diminuir, para dificultar a produção de agroecológicos e de orgânicos também, como é o caso do crescimento assustador das plantações de transgênicos, de soja e milho transgênico principalmente, ou um poder político e econômico do negócio. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo desde 2008. Então, vocês imaginem o que é uma propriedade ou algumas propriedades agroecológicas e orgânicas tentando conviver no meio de um mar de cana-de-açúcar ou um mar de café. Realmente é uma situação muito complicada para esses agricultores e que, inclusive, eu já ouvi histórias de agricultores que tinham certificação e perderam a certificação. Não porque eles usaram transgênicos e agrotóxicos, mas porque o vizinho usou e contaminou a propriedade dele. Os desafios são além do preço da certificação.
Und was jetzt noch dazu fügen würde, ist, dass die Siegelfrage zwar wichtig ist, aber dass es auch andere dringende Fragen gibt in Brasilien, die man einfach klären muss. Also ein Riesenproblem ist hier der Anbau von genetisch veränderten Soja und Mais. Das wird dann in großen Monokulturen auch angebaut. Und wenn man sich vorstellt, mit denen dann irgendwie auf dem Markt in Wettbewerb zu treten als kleines Familienunternehmen, das ist eigentlich unmöglich. Und ein anderes Problem ist auch, dass wenn man sich dann kleine Produzenten anschaut, die in einem Meer versinken aus Kaffee- oder Zuckerrohrpflanzungen, die müssen dann halt schauen, wie sie überhaupt durch die Kontrollen kommen, weil dann einige schon ihre Label oder ihre Siegel wieder verloren haben, weil ihre Produkte halt kontaminiert werden von den Nachbarn, die auf Kunstdünger und auf transgenetischen Anbaumethoden setzen.
Ja, Ivanildo hat auch schon hier gezuckt und würde schon gern was sagen, aber ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir kurz noch Musik hören, dann die Antwort von Ivanildo hören und uns dann noch über Agrarsubventionen und die Unterschiede da in Brasilien und Europa unterhalten.
A gente primeiro vai tocar uma música e depois Ivanildo pode contestar o assunto e também vamos falar de subsídios na agricultura.
Thank you.
Also wir sind zurück hier bei unserem Programm Bilingual zwischen Radio Dreieckland und Agência Pulsar in Brasilien, Rio de Janeiro, mit unseren brasilianischen Gästen hier in Freiburg im Studio. Und Ivanildo wollte schon gleich was sagen, als Livia gesprochen hat. Deswegen gebe ich ihm das Wort dazu weiter. Estamos de volta com o programa Bilingual. E, yeah, Ivanildo, quer contestar de lo que falou Livia?
Bom, Livia, floresta é diversidade, essa é uma palavra. Então, nós poderíamos até aplicar, como a Morema está aplicando, reaplicando a certificação orgânica nos modelos que existem para ser reconhecido como orgânico. Mas o custo é, sem falar, é um desafio enorme poder ter isso. Nós, no Conselho Nacional das Populações Extrativistas, temos uma proposta que a gente já tem pautado aos governos para que seja transformada em uma política pública, o selo da floresta. Porque já, se é uma família, tem regime familiar, protege a floresta, trabalha manejo, não tem desmatamento, é 100% orgânico. É uma fase de tornar mais barato, de reconhecer esse modo. Não tem trabalho escravo. Os controles deveriam ser controlar. Ah, não tem grande desmatamento aqui nessa região. Ah, é regime familiar. Ah, não tem exploração de mão de obra. Não tem trabalho infantil, que seriam os temas. Então, esses produtos são biológicos, tem uma associação, tem uma cooperativa. Esses produtos também são de produção solidária. E, então, por conta disso, teria que ter um selo e que seria controlado tanto pela sociedade civil quanto pelo governo. Dentro dos espaços das reservas extrativistas e do assentamento extrativista, os governos têm assento nos debates, nos conselhos de gestão desses territórios. Então, deveria ter um selo único que tornasse o reconhecimento que são produções biológicas, que são...
Also wir brauchen hier ein, das hatten wir vorhin schon, ein neues Siegel im Wald für die Produkte, die dort entstehen, nämlich da muss man alles bedenken, was eben damit reinspielt. Also es gibt zum Beispiel keine Abholzung oder keine im großen Stil, so wie bei Monokulturen. Es gibt keine Ausbeutung, keine Kinderarbeit. Es ist eine Kooperative, die solidarisch arbeitet. Es ist 100% organisch produziert und deswegen plädiert Ivanildo für ein Selo da Floresta, also ein Siegel des Waldes, was einmal von der Regierung sowie auch von der Zivilgesellschaft kontrolliert werden sollte.
Esses desafio da produção de soja, do gado, de produção com agrotóxicos, do agronegócio no Brasil, que tem crescido em escala cada vez maior e está chegando também para a região da Amazônia, em uma escala muito forte, é um grande desafio. Eu não vejo assim, não posso dizer assim, o gado é um problema. A forma como se cria gado no Brasil é um problema para a Amazônia, para a produção orgânica. A soja poderia ser um grão precioso, mas se tornou numa cultura diabólica. O problema não é a soja, é a forma como o pessoal cultiva a soja no Brasil. E tem um discurso que para mim é perigoso, a questão dos biodiesels. Os biodiesels eles não ameaçam mais para a região de floresta, porque eles detonam a floresta e colocam uma única palmeira para produzir e faz um marketing, que é a produção biológica. E ainda consegue manter algumas famílias ao redor, um sistema quase de conhecer alguns empreendimentos como a Agropalma na época, onde tinha agricultura familiar, financiada inclusive pelo governo federal. Nossa, é incrível. Desafio enorme.
Hier wird weiter ausgeführt, es gibt natürlich Sojaplantagen im Vieh, was auf jeden Fall den Wald auch bedroht und vor allem auch Amazonien bedroht. Also Vieh sei ein richtiges Problem, hieß es gerade. Soja ist es auch, könnte aber ganz anders laufen. Und dann gibt's noch den Faktor des Biodiesels, der eine große Bedrohung darstellt mit Monokulturen, vor allem Ölpalmen. Und es wurden sogar einzelne Familien im Lokal, also an der Stelle behalten, die von der Regierung finanziert wurden.
Ja, Biodiesel ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für politikgesteuerte Landwirtschaft. Also Biodiesel wird in der ganzen Welt angebaut, weil unter anderem die EU vorgeschrieben hat, ihren Biospritanteil im Treibstoff zu erhöhen bis 2020. Deswegen ist sozusagen ein gesicherter Markt da. Eine andere politische Steuerung von der Landwirtschaft sind die Subventionen. Und da wollte Livia noch was zu sagen in Subventionen Brasilien, Deutschland.
Biodiesel é um bom exemplo para a política na União Europeia, por exemplo, porque ela quer aumentar a porcentagem do biodiesel ou da coisa sustentável, entre aspas, até o 2020. Aí é um grande mercado. E agora a gente queria falar dos subsídios. Lívia.
Bom, na verdade, no intervalo a gente comentava aqui sobre os subsídios do governo brasileiro para as monoculturas, não é? Seja para soja, seja para cana-de-açúcar, que é a cultura que mais produz combustível no Brasil, mas tem outras também. Talvez o pessoal aí da Amazônia saiba do caso do dendê, que vai aumentando dentro da floresta amazônica, e também é para produção de combustíveis. O problema é que quando a gente entra no debate do clima, muitas vezes só querem encontrar uma maneira de substituir. Então, ao invés de usar petróleo, a gente usa cana-de-açúcar e continua produzindo carros e dando subvenção também para a produção de mais carros e nunca muda o modelo. Então, na verdade, tem um debate muito amplo da questão do modelo, que tem a ver também com a produção orgânica, com a produção agroecológica. Você mantém um modelo, você faz uma substituição para manter um modelo de produção em que tem como resultado, por exemplo, o impacto de devastação da Amazônia, ou a questão da soberania alimentar, da segurança alimentar das famílias é afetada, porque as terras vão se concentrando ainda mais nas mãos das mesmas pessoas. E a subvenção do governo brasileiro ao agronegócio é impressionante. Infelizmente, eu não preparei dados para dizer para vocês, mas eu posso dizer que muito mais do que 90% do dinheiro que o governo brasileiro investe em agricultura vai para a subvenção do agronegócio e não para a agricultura familiar, orgânica, para reforma agrária, enfim, para uma mudança de modelo e de concepção de agricultura e de mundo.
Also, Livia sagt jetzt gerade nochmal, wir haben uns hier vorhin in der kleinen Musikpause schon ein bisschen über Subventionen ausgetauscht und Fakt ist einfach, dass die brasilianische Regierung vor allem die Monokulturen hier unterstützt. Also Agrodiesel ist seit längerem ein großes Business, ist ein großer Markt, es gibt viele Fahrzeuge, die damit in Brasilien fahren und auch für den Export ist der vor allem aus Zuckerrohr gewonnene Sprit inzwischen interessant. Das Problem, meint Livia, ist aber vor allem die Denke, immer zu sagen, Erdöl ersetzen wir jetzt einfach durch einen alternativen Treibstoff und dann wird alles gut, dann produzieren wir noch mehr Autos und haben dafür dann irgendwie noch mehr Agrodiesel. Und bei all diesen Kalkülen wird nie darüber gesprochen, dass eigentlich auch das Modell sich ändern müsste, wie produziert wird und wie Ressourcen genutzt werden. Und diese Debatte ist eben wichtig, dass sie über die Produktion hinausgeführt wird, dass auch mehr über Ernährungssicherheit gesprochen wird, über Agrarreformen. Und auch wenn sie jetzt keine direkten Zahlen vorbereitet hat über die Subventionen von der Regierung, dann kann man trotzdem allgemein sagen, dass halt über 90% aller Agrarsubventionen in Brasilien direkt auf exportorientierte Monokulturen, auch auf Agrodiesel ausgerichtet sind und eben nicht für familiäre Betriebe und für agroökologischen Anbau.
Ja, hier in Europa wird ja auch gerade die EU-Agrarreform neu verhandelt. Zum Ende dieses Jahres müssen die EU-Agrarminister zusammen mit dem Europäischen Parlament einen Beschluss fassen, wie denn in Zukunft die europäische Agrarpolitik aussieht und die Subventionen, also vielleicht für die Dimensionen, die EU-Agrarkosten sozusagen sind knapp die Hälfte, zwischen 40 und 50% des gesamten EU-Haushalts gehen in Landwirtschaftssubventionen. Und dort gibt es auch verschiedene Modelle. Es wird nicht nur Produktivität bezahlt, das ist früher so gemacht worden, praktisch pro Tonne Ernte wurde bezahlt, jetzt gibt es mehr eine Flächenprämie und es gibt auch eine zweite Säule, die zur Grünung der Subventionen beitragen soll. Das ist gerade eine ganz interessante Diskussion, die im Europäischen Parlament stattfindet und der Vorschlag der Kommission war eigentlich auch recht fortschrittlich, wird aber gerade eher etwas dekonstruiert.
A gente aqui na Europa também temos uma reforma agrária que está acontecendo e que deve acontecer até o fim do ano e que vai decidir sobre o futuro da agricultura. E agora o que vemos aqui são 40% até 50% são subvenções e não só para produtividade, mas também para...
Tem coisas como... estão pagando também por área cultivada e também por, tipo, serviços ambientais para os agricultores. Aí tem como uma segunda coluna, como falam, que faz como um envergecimento dos subsídios da União Europeia. Mas é um debate muito interessante. E a proposta da Comissão Europeia é bastante progressista, em realidade. Mas agora os ministros dos diferentes países estão deconstruindo a progressividade e estão voltando para pagar agronegócios de novo, mas é muito dinheiro que está movido lá nesses debates.
Bom, talvez eu não vou dar sequência ao debate da União Europeia, mas eu queria, antes de acabar o programa, já que a gente caminha para o final, saber um pouco mais sobre as dificuldades da produção orgânica das propriedades pequenas que existem na Alemanha, como é o caso do Gartenkopf, já que a gente falou a maior parte do tempo sobre a realidade brasileira.
Also Livia wird jetzt nicht an das Thema weiter anschließen und vielmehr, da das Programm schon fast dem Ende entgegensteuert, nochmal kurz nachfragen, was denn die Hindernisse und die Probleme sind, um agroökologisch in Deutschland und in Europa anzubauen, also auch für Gartenkoop in Freiburg.
Ja, das ist schwierig, finde ich. Also es geht uns eigentlich ganz gut. Punkt.
A gente tá bem. Não. Ponto final.
Não, so einfach ist es natürlich nicht.
Por vocês.
Also einfach ist es natürlich nicht. Wir konkret jetzt in der Gartenkoop schlagen uns vor allem mit Rechtsproblemen rum, Rechtsfragen. Wir haben nämlich jetzt abseits der fortschrittlichen Biolandwirtschaft, die über das Biosiegel eben weit hinausgeht, haben wir auch den Anspruch, irgendwie die Eigentumsform zu verändern und zum Beispiel uns das Land gemeinschaftlich anzueignen. Maike hatte vorhin auch schon von Landreform in Europa gesprochen. Reforma Agraria wird oftmals mit Umverteilung von Ländereien bestellt. Das ist bei der Reform gerade in Europa geht es eigentlich nur um Geldverteilung, nicht um die Landverteilung. Aber genau das ist unser Punkt. Wir würden gerne gemeinschaftlich das Land kaufen und nicht mehr eine Einzelperson dafür verantwortlich haben, sondern als Gemeinschaft, als Verein würden wir gerne das Land kaufen, um eben auch eine Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft zu garantieren, weil die ist in Europa sehr in Gefahr. Es gibt kaum junge Landwirte, die Nachfolge von Betrieben angehen und ein Großteil, also es hängt von Land zu Land ab, aber in Frankreich und Deutschland sind, glaube ich, über 50%, also 70% der Landwirte sind über 50 Jahre alt oder so. Also in den nächsten 10, 15 Jahren wird ein Großteil der Landwirte aufhören und das ist ein großes Problem.
Não é assim tão fácil. Pronto, a gente está bem, mas uma dificuldade que a Gartenkoop tem é uma questão jurídica. Então, a quem é que pertence essa terra? E agora, acho que é só uma pessoa, é certo? Há uma pessoa que pertence...
Normalmente, a lei somente aceita uma pessoa só como dono da terra. E deve ser campesino, não?
E a ideia é mudar isso para um coletivo poder ser o dono da terra. E a gente já falou da reforma agrária, isso se calhar, talvez na América Latina, quer dizer que é o...
Restituição de terra.
Obrigada. Mas aqui tem a ver com dinheiro e distribuir o dinheiro e fazer o futuro da agricultura na Europa, porque agora o que a gente vê é que são 50% dos fazendeiros têm mais que 50 anos. Então, nos anos seguintes, muitas dessas pessoas vão parar, vão deixar o trabalho e os jovens desistem porque as condições são impossíveis.
Ja, und gestern war ich bei einem Vortrag von jemandem, der den Weltagrarbericht mitgeschrieben hat, und der hat eben ganz klar gesagt, also der Überschrift des Weltagrarberichts war im Prinzip, weiter wie bisher ist keine Option. Also wir können nicht einfach wieder weiter Agroindustrie machen und immer größer werden, sondern wir müssen uns kreativ überlegen, wie können wir Landwirtschaft in Zukunft wirklich machen und auch so machen, dass wir Menschen ernähren und nicht Märkte bedienen.
Ontem o Fabian viu uma palestra do Benedict Herrlin, que ele também escreveu o...
Reporte Mundial de Agricultura.
Agricultura, obrigada. E o título diz tudo. A gente não pode seguir como a gente fez até agora, porque isso não tem opção. Então, o que a gente quer é... nutrir pessoas e não só fazer comércio.
Para o Brasil e para a Alemanha, já que aqui também é um problema a sucessão. Os jovens também não querem ficar no campo, porque as condições de subsistência são muito difíceis, tem todos os problemas de subvenção, etc., como a gente vinha dizendo até aqui.
Nur um noch das kurz zu komplementieren, also in Brasilien ist es auch ein großes Problem, dass es zu wenig Junge gibt, die in der Nachwirtschaft nachrücken, vor allem im agroökologischen Anbau werden in den nächsten Jahren Arbeitskräfte fehlen.
Ja, und wir sind mit den sämtlichen Problemen in Brasilien und Deutschland, wie wir das beschließen, dieses Programm, eigentlich schon wieder am Ende, leider, von unserer Sendung hier, von unserem Podcast mit Brasilien und Deutschland, mit Rio und Freiburg. Und wir hatten viele Gäste heute, waren zu sechst. Das war, glaube ich, unser Rekord bisher in dem Programm. Und möchte mich an alle Beteiligten bedanken und hoffe, es gibt einen nächsten Termin. Da müssen wir uns noch drüber unterhalten.
A gente já chega ao fim desse programa, desse podcast da Rádio Dreikland na Alemanha, em Freiburg, e de Pulsar Brasil no Rio de Janeiro. A gente, éramos seis pessoas hoje, quatro aqui em Freiburg, dois lá. Isso não tínhamos feito antes, mas foi um grande prazer de falar com todos vocês e até a próxima.
Tchau, tchau, Rio. Tchau, Lívia. Tchau, Nils.
Tchau.
Tchau, até a próxima.
Tchau, até a próxima.
Tchau.
Abraços, beijos.